Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Bitter, extrem bitter. Ich glaube, jeder Mensch, der das Spiel geguckt hat, hat gesehen, dass eigentlich nur eine Mannschaft am Spiel teilgenommen hat. Dann machen das die Dortmunder effizient. Ist bitter. So ein Abend gibt es im Fußball, aber müssen wir daraus lernen. Ich glaube, wir werden daraus neue Energie schöpfen. Wir spielen jetzt wieder zu Hause und wollen natürlich das nächste Spiel gewinnen. Deswegen, das sind Sachen, die natürlich bitter sind, die aber leider zum Fußball dazugehören.
Das war Ermedin Demirovic bei den Kollegen von VfB TV am Rande des öffentlichen Trainings, das an diesem Mittwoch stattgefunden hat, in der Mercedesstraße. Ein Event, das sehr, sehr gut besucht war und ein Event, das so zwischendrin steht, zwischen den beiden Heimspielen in der Fußball-Bundesliga, dem 0:2 gegen Borussia Dortmund, über das wir sprechen werden, und natürlich dem Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den HSV, über das wir auch sprechen werden. Wir, das sind meine Wenigkeit Christian Pavlic, das sind Felix Mahler, guten Tag.
Guten Morgen.
Und das ist ein Philipp Meisel, guten Tag.
Grüße.
Ja, das haben wir alles für euch in der Folge. Natürlich heute auch ein bisschen ausführlicheren NLZ-Part, denn es hat sich vor allem bei der U21 was getan. Die hatten 2 Spiele in der vergangenen Woche, auch eine englische Woche. Da werden wir die Tabellenkonstellation für euch auch noch ein bisschen analysieren. Die anderen NLZ-Teams hatten noch Länderspielpause, beziehungsweise die U19 hat ganz frisch gespielt, wo Philipp auch unterwegs gewesen ist, gegen den VfL Bochum. Die Frauen haben wir im Programm, die einen großen Schritt gemacht haben in der Tabelle Richtung Aufstieg und. Zuerst müssen wir aber, glaube ich, über den vergangenen Samstagabend sprechen. Ich würde sagen, bevor wir im Detail über dieses Spiel sprechen, lasst uns mal kurz hören, was Sebastian Hoeneß nach dem 0:2 gegen Dortmund zu sagen hatte bei der Pressekonferenz. Bitteschön.
War kein Spiel mit vielen Highlights. Trotzdem zumindest habe ich 2-3 ganz aussichtsreiche Situationen. Abschluss auf jeden Fall von Ange war eine gute Möglichkeit. Und klar, es waren sehr viele Hereingaben, wo wir es nicht immer geschafft haben, dann auch vor den Gegenspieler zu kommen. Und da muss man einfach natürlich so fair sein und einfach mal auch den Dortmundern großen Respekt zollen generell. Ich glaube, sie waren heute über weite Strecken unter Druck und haben trotzdem standgehalten, ja, weil sie sehr diszipliniert verteidigt haben. Trotzdem ja, war es dann besonders in der ersten Halbzeit, ich finde dann auch hinten raus phasenweise in der zweiten Halbzeit so, dass wir den Druck erhöht haben. Was uns gefehlt hat, war Effizienz, natürlich bei den Abschlüssen das Tor auch zu treffen. Wenn du das Tor triffst, dann kann mal einer vielleicht auch durchrutschen, auch abgefälscht werden. Das ist sicher ein Vorwurf, den wir uns heute gefallen lassen müssen. Ansonsten war es beide Male über 45 Minuten, glaube ich, kein Torschuss, der aufs Tor kam. Der war auch nicht aufs Tor in der ersten Halbzeit, in der Nachspielzeit nicht mal so knapp am Pfosten vorbei und dann halt die 2 Tore. Klar, das war dann sehr abgezockt, aber auch da war es dann so, dass Jeff den Ball klären möchte. Der fällt Ademi vor die Füße, der es sehr cool macht. Ich glaube, Finn ist hinter ihm und kann ihn klar rausköpfen. Hat dann so ein bisschen dazu gefehlt, eine Minute vor dem Tor. Wird eine Abseitssituation, wo den Ball in der roten Zone rausspielen kann zu Jamie. Sicher keine spielentscheidende Situation, das möchte ich gar nicht sagen. Und trotzdem war es tatsächlich 60 Sekunden vorher, passt ein bisschen. Trotzdem nochmal Respekt an Dortmund. Es ist kein Zufall. Das machen sie schon die ganze Saison, dass sie sehr abgezockt sind, häufig einfach diszipliniert verteidigen, vorne ihre Situationen einfach nutzen. Und deswegen muss man ihnen Glückwünsche aussprechen. Aber ich muss auch meiner Mannschaft einen großen Glückwunsch aussprechen, weil es war gegen die aktuell zweitbeste Mannschaft in Deutschland, glaube ich, schon über weite Strecken. Sehr, sehr gutes Spiel, sehr leidenschaftlich. Viele intensive Zweikämpfe, die wir, denke ich, auch hier und da für uns gewinnen konnten und dadurch Oberwasser hatten. Und das hat wieder unterstrichen, und das müssen wir mitnehmen, dass wir zu Hause schwer zu bespielen sind. Wir haben gleich in 8 Tagen, gleich fühlt sich gerade wie eine Ewigkeit an, nach den ganzen englischen Wochen, haben wir die Möglichkeit, das dann nochmal zu zeigen, und das werden wir natürlich versuchen.
Also Felix, haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, oder?
Ja. Man erinnere sich an meinen lautstarken Tipp.
Aber du wolltest schon nur den Applaus abgrasen, komm, gib's doch zu. 5-1, 5-1!
Ja, ich war schon sehr überzeugt in diesem Heimspiel, aber ich glaube, das war leider viel mein Statistikhirn, weil es einfach so gut lief gegen den BVB. Und es tat es ja per se auch bis in die Nachspielzeit, auch wenn jetzt nicht die Großchancen bei rumkamen, aber Kontrolle war ja da und es sah eigentlich wenig nach Dortmund-Sieg aus. Muss aber fairerweise dazu sagen, dass ich echt nonstop, einfach weil wir diesen BVB ja sehen und wir wissen, warum der BVB gerade Vizemeister ist, mit so einer für den BVB ja auch weiterhin starken Punkteanzahl, dass du halt mit 0-0 immer so eine Nummer offen lässt und jetzt hast du mal so eine 0 bekommen. Natürlich schade, dass jetzt diese Serie gerissen ist, aber irgendwann mal nach 7-8 Spielen sind sie halt doch mal wieder dran gewesen.
Ich möchte ganz kurz noch, bevor ich zu dem Spiel was sage, ein Dankeschön loswerden. Nochmal, ja, für das vielfältige Feedback nach der Sendung letzte Woche, das uns auf jedweden Kanal erreicht hat, egal ob es unsere MeinVfB-Kanäle sind oder private Kanäle. Das war schon sehr herzerwärmend, dass ihr da so schöne Rückmeldung gegeben habt und dafür möchte ich Danke sagen.
Dem können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Du kommst trotzdem nicht drum rum, was zu dem Spiel zu sagen.
Nee, da habe ich auch überhaupt keinen Schmerzen mit und ich nehme wieder mal sehr gerne eine konträre Position ein.
Bitte.
Dem VfB geschieht's gerade recht, so den Hintern versohlt zu bekommen, vor eigenem Haus, vor voller Hütte. Für die Art und Weise des Fußballs, der angeboten wurde, war das die richtige Quittung von Dortmund. Und ich habe mich ein Stück weit nur deswegen geärgert, weil ich gerne einen VfB sehen würde, der die gleiche Attitüde an den Tag legt. Dortmund zieht mittlerweile, so kommt es mir vor, das ist Kovac pur, erinnert mich an Frankfurt damals genauso, die ziehen Energie aus dem Hass, den sie sich selbst schüren, sozusagen. Ja, wenn ich damit anfange, in einem vollbesetzten Auswärtsstadion erstmal die Platzwahl zu gewinnen, um dann die Mannschaft die Seiten tauschen zu lassen, dann fange ich genau an, diese Wurzel sozusagen einzupflanzen dafür, dass ein Spiel so laufen kann, wie es eben an diesem Samstag so gelaufen ist. Und ehrlich gesagt nötigt es mir ein Stück weit Respekt ab, was Dortmund da abgezogen hat.
Spannende Punkte, die du bringst. Platzwahl ist tatsächlich ein gutes Thema. Dann würden wir nämlich direkt mal vorne starten und hätten mal, sag ich mal, auf dem Silbertablett serviert, warum Borussia Dortmund Zweiter ist und der VfL Wolfsburg 17. Denn beides Mal ist ja dasselbe passiert.
Genau.
Beides Mal Platzwahl, andersrum. Und während die Wolfsburger sich haben abschießen lassen in der ersten Hälfte, haben halt die Dortmunder genau das gemacht. Und ich glaube, Kovac pur trifft es genau richtig. Die haben genau das gemacht, was sie einfach auszeichnet. Das ist nicht schön. Das ist teilweise schon unverschämt. Also ich erinnere mich dran, sie haben vor ein paar Wochen in Wolfsburg ein ganz ähnliches Spiel gehabt. Interessant haben wir die beiden Mannschaften wieder. Da war Wolfsburg die klar bessere Mannschaft, was die Statistik angeht. Die hatten Aluminiumpech, die haben wirklich gut gespielt. Und hinten raus kommt, glaube ich, Gerassi war es in der 87., 88., macht out of nowhere das 2-1 für Dortmund und sie gewinnen das Spiel. Das ist halt ihr Stil. Das muss uns nicht gefallen, ja, aber das haben wir zu akzeptieren. Und die Dortmunder, und insoweit gebe ich dir voll recht, Philipp, hatten nach 80, 85 Minuten den VfB genau da, wo sie ihn haben wollten und haben das dann am Ende eiskalt ausgenutzt. Ich glaube, sie hätten dann auch mit Kusshand das 0-0 genommen. Ja, dann hätte sich Kovac hinterher hingestellt und gesagt, beide Mannschaften wollten nicht verlieren. Am Ende haben wir den Vorsprung auf den dritten gehalten. Das ist für uns alles in Ordnung. Aber wenn sie natürlich hinten raus sich ihnen die Chance
geben. Wenn es mir angeboten wird, dann nehme ich es mir halt einfach.
Und ja, das ist das Einzige, also ich würde tatsächlich ich habe gar nicht so viel am Spiel des VfB zu kritisieren. Ich finde, sie haben im Rahmen dessen, was ihnen auch angeboten wurde, viel gemacht. Natürlich nicht die ganz großen Chancen rausgespielt, wobei wir natürlich uns darüber unterhalten könnten, ist das gerade mit Blick auf die letzten Europa-League-Heimspiele gegen Celtic und Porto so ein Ding, was sich langsam so auch verfestigt, dass du zu Hause viel Ball hast, aber wenig Chancen rausspielst. Gleich letzter Punkt. Das Einzige, was ich der Mannschaft wirklich vorwerfe, und ein Stück weit muss ich ganz ehrlich sagen, auch Sebastian Hoeneß mit den Wechseln kurz vor Schluss, dass du dann nicht irgendwann dieses Gespür dafür hast, dann lass uns jetzt auch diesen Punkt nehmen. Also dieses 0-1, da finde ich so nie fallen. Dann irgendwann akzeptierst, nimm den Punkt, du hast Hoffenheim hat verloren, du hättest wieder einen Punkt gut gemacht und dahin brauchst das Ding zu verlieren, war so ein Nackenschlag und den hätte ich der Mannschaft nicht zugetraut, das war ein bisschen zu naiv hinten raus. Ansonsten fand ich es okay.
Ja, ich finde, du kannst dem VfB schon genau das vorwerfen, wenn ich 70% Ballbesitz habe und daraus nur 0,67 XG generiere, dann ist das zu wenig.
Genau,
das ist zu wenig für eine Mannschaft, die international mitreden möchte, ne, mitspielen und mitreden möchte. Das reicht nicht. Und Dortmund, ich meine, das ist einfach erfolgreich, was die machen. Ja, das ist es zu akzeptieren. Und dieses Dreckige, wir gegen alle, das ich mag das natürlich auch. Das ist, liegt schon ein Stück weit, das ist schon sehr subjektiv, aber ich bin, wenn ich in einen Raum komme, wo mich alle hassen, ich ziehe daraus Energie, ich drehe dann auf, so, ja, und die Dortmunder tun es offensichtlich genauso. Und der VfB, wenn du irgendwann mal aus dieser Schwellensituation, wo sie immer sich befinden, jetzt seit die ganze Saison eigentlich schon über, rauskommen willst, also eine Mannschaft mit unfassbar großem Potenzial, entsprechender Qualität und aber eben doch noch nicht dieses internationale Spitzenniveau, was du brauchst, dieses abgezockte, abgewichste, manchmal auch einfach rotzige, das fehlt ihnen. Und wenn sie da hinkommen wollen, müssen sie solche Spiele wie eben letztes Wochenende zumindest mit dem 0-0 spielen, weil genau das lag da. Und wie du sagst, kein Mensch hätte sich nachher beschwert. Kein Kovac, kein Hoeneß, kein Zuschauer. Dann, wenn das Ding 0-0 ausgeht, dann war es eines der besten 0-0s, die in den letzten 10 Jahren Bundesliga gespielt wurden, so. Ja. Aber du darfst es dir nicht so aus der Hand reißen lassen. Und wir saßen da oben, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, einer der Kollegen, in dem Moment, wo der Brand an der Linie steht, jetzt gibt's, das war's. Und genau so kommt's.
Felix, Gegenthese wäre natürlich zu sagen, gegen Leipzig hat genau das funktioniert, dass du genau so ein Spiel halt 1-0 gewonnen hast. Das heißt, aber die Mannschaft zeigt es punktuell, sie zeigt es natürlich
genau.
Nicht, genau. Ja. Ja, sie zeigt es halt nicht durchgehend. Und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, die Situation dann am Ende hinten raus. Ich hatte, also Philipp hat das auch angesprochen, die Dortmunder Mentalität, wir gegen alle. Ich glaube sogar, das war eher so ein Dortmunder Ding mit Stuttgart. Da scheint sich einiges aufgestaut zu haben in den vergangenen Jahren, oder?
Absolut. Ich meine, es gibt ein Tape. Ich hab ein Tape von, ich war selbst nicht in der Mixzone, ein Kollege war das. Da wird Gregor Kobel gefragt und der sagt, geht genau darauf ein. Ja, wir, die letzten Jahre haben sie uns immer die lange Nase gedreht bei den Spielen, das auch zu Recht, weil sie es gewonnen haben. Jetzt waren wir mal dran. Und dann fällt halt echt noch der Satz, also ein bisschen Hass ist doch okay. Das fällt, der hat das tatsächlich so gesagt, ja. Und das gehört zum Fußball ja ein Stück weit dazu. Und kann man teilen, muss man nicht diesen Take, aber Fakt ist, Dortmund arbeitet bewusst mit diesem Stilmittel, ja. Und das erfolgreich und das muss man nicht mögen, aber man muss es halt akzeptieren und muss es feststellen, dass es einfach so ist.
Und das Mittel gibt es jetzt halt auch vor allem gegen VfB nur, und ich finde, es ist irgendwo eine Auszeichnung für den VfB, weil es letzten Jahre eben so lief.
So,
Die waren 7 Spiele sieglos. Und das ist ja immer noch als Mannschaft, die immer noch finanziell Erwartungshaltung über dem VfB steht, eindeutig als Borussia Dortmund. Das ist natürlich erfolgreich, das ist alles Ergebnisfußball. Ob ich damit, also ich kenne ja auch einige Dortmund-Fans, die sind nicht happy gewesen nach dem Spiel, da kam auch keine Provokation, da kam nur was von Scheißkick. Also ich weiß nicht, wie happy ich damit wäre, als Zweiter aufzutreten, wie, ich sag mal, ein veritabler Zweitligist, der gerne das 0-0 nimmt und erstmal hinten drin steht. So hatte ich das Gefühl bei Dortmund. Und weil halt die Saison ja sowieso auch so ein bisschen ausläuft. Die werden Zweiter und mehr halt nicht. Pokal raus, Meisterschaft machen die Bayern und Champions League raus. Und deswegen gibt es halt so Szenen wie am Ende, wo sie dann die Dortmunder freuen. Kann man jetzt provokant nennen. Bestimmt provokant, weil es vor der Heimkurve passiert. Ich fand es jetzt aber nicht so schlimm wie zum Beispiel von Porto. Finde dann auch die Reaktion ein bisschen überzogen, dann irgendwelche Klappstühle zu werfen oder fast ja irgendwie Grenzen zu überschreiten und fast auf den Platz zu kommen bis zur Bande dann. Aber klar, der BVB das dann voll mitnimmt. Ich glaube, Adeyemi hat es auch gesagt, ich mache diese Geste nur, weil Unai es auch bei uns gemacht hat. Da ist halt der kleine, feine Unterschied. Er macht es halt vor der Gästekurve Richtung offenes Stadion und in dem Fall war es eben vor der Heimkurve. Das sind alles Themen, die sind jetzt, keine Ahnung, jetzt haben wir Donnerstag, die sind spätestens gegen Hamburg wieder vergessen. Das passiert halt, das sind halt Emotionen. Ich fand es ein bisschen schade, dass der VfB halt nicht so viel draus gemacht hat. Hatte das Gefühl, und das wollte Hoeneß ja auch, als in erster Linie Kontrolle, die war da. Aber darüber hinaus ist halt nicht viel entstanden. Und so im Stadion war halt das Gefühl von, komm, sie sind eigentlich wieder auf dem Tablett, die Dortmunder. Wenn du jetzt 1-2 Züge anziehst, kommst vielleicht zu irgendeiner Großchance noch. Der große Offensivwechsel kam ja gefühlt erst in der 85. Da hätte ich mir, ich habe gesagt, lieber aufs 0-0 gehen. Ich hätte mir gerne andersrum gewünscht, dass sie ein bisschen früher, ein bisschen offensiver wechseln, weil der BVB eigentlich nichts wollte, außer das 0-0. Aber das sind auch Schritte, die der VfB lernen muss. Ob es jetzt Dortmund ist, ob es Heidenheim ist, gegen destruktive Teams ist es oft noch ein bisschen schwierig, oft noch ein bisschen eklig vorne. Aber über die Leistung kann man sich, glaube ich, nicht großartig beschweren. Und ich glaube auch nicht, dass 10 von 10 Spielen noch 0-2 enden. Ich glaube, die meisten gehen dann auch 0-0 aus. So wie das 0-1 fällt, ist ja auch ein bisschen unglücklich. Das zweite fällt ja nur, weil das erste fällt. Ob dem der Brand jedes Mal so vom Schlappen rutscht, keine Ahnung. Alles ein bisschen ärgerlich, aber es war auch gar nicht so viel Ärgernis tatsächlich in der Kurve, muss ich sagen. Also bei mir vor allem auch nicht. Es war eher dieses anerkennende Nicken von, ja, das ist halt der BVB, das kann passieren, wenn es 0-0 steht. Deswegen war das am Ende des Tages jetzt alles hoffentlich kein Nackenschlag, wird man alles dann gegen Hamburg und Co. sehen.
Nee, glaube ich auch nicht. Und auch wenn wir jetzt Donnerstag haben, 2-3 Punkte zum Spiel habe ich doch noch, weil Felix, ich glaube, du hast da ein paar gute Punkte erwähnt. Vor allem, was ich vorher so ein bisschen angedeutet habe, ich fand zum Beispiel, dass Maxi Mittelstädt das gegen Riason sehr gut gemacht hat auf der Seite. Ich fand, das sah gut aus. Ich fand auch die Zentrale gut, eben wie angesprochen hat, beide die Kontrolle. Da hätte ich als Trainer in der Phase, das war natürlich auch sehr viel, natürlich wir reden auch von dem Vertrauen, dass man ins Team hat, alles cool, aber ich fand in dem Moment hätte ich diese Stützen aus diesem Spiel nicht rausgenommen, um da zumindest den Punkt zu sichern. Ich hätte da irgendwelche, ich sag jetzt mal salopp, Alibi-Wechsel gemacht, aber nicht auf diesen zentralen Positionen, die an diesem Abend so gut funktioniert haben, weil über diese Station fällt dann letzten Endes das Tor. Gut, hinterher ist man immer schlauer, passiert, egal. Zweiter Punkt, das mit Adeyemi. Finde ich gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das wurde mir zu einfach dargestellt. Adeyemi, der sich hinstellt und sagt, ja, die Stuttgart haben das auch gemacht. Ja, das hat UNDAF gemacht, aber er hat es vor der Gästekurve gemacht. Das ist ein elementarer Unterschied. Und dazu kommt für mich, das ist aber nur mein persönliches Ding, wenn ich noch heute Panini-Sticker sammeln würde, ja, was ich nicht mehr tue, weil ich aus dem Alter raus bin. Aber wenn ich das noch tun würde, dann würde ich Karim Adeyemi nicht mal einkleben, wenn ich irgendwie 2 Jahre auf ihn warten würde. Ich kann diesen Spieler mit seiner Attitüde, der können ja froh sein, dass er seine Magic-Box nicht dabei hatte am Samstag kurz vor 9:30 im Stadion. Ich mag ihn nicht. Das liegt aber auch an seiner Schwalben-Vergangenheit. Das liegt daran, dass er, wenn ich eine ganz fragwürdige Attitüde auf den Platz bringt und dass ausgerechnet er dieses Tor macht, hat mich gefuchst und ich glaube, da ging es nicht nur mir in der Kurve so und dass er dann diese Geste vor der Kurve macht, ja, halb so wild, mich hat es trotzdem geärgert, hätte wegen mir jeder machen können, aber nicht er, das ist mein persönliches Ding, was ich mit ihm habe und er macht sich dann auch einfach, so wie er halt ist, einfach viel zu einfach zu sagen, die machen das auch, dann mache ich das auch, das ist halt dann irgendwo in der Entwicklung stehen geblieben und der letzte Punkt und das ist das, was, um nochmal aufs Sportliche zu gehen, den ich noch zu machen habe. Das war ein sogenanntes Standalone-Game, wie man so schön sagt, also ein Spiel, das exponiert als einziges Spiel zu einer Uhrzeit Samstag 18:30 Dopp-Spiel mit Lothar Matthäus. Und da spielt der Dritte gegen den Zweiten. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin so ein Fan irgendwo in Thailand, Malaysia, USA, Mexiko und denke mir, ach komm, ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, ich gucke mir das Spiel des Dritten gegen den Zweiten in der Bundesliga an. Boah, wäre ich enttäuscht. Wenn ich sehe, das ist der Zweite in der Bundesliga? Der Dritte versucht wenigstens noch ein bisschen was, aber das ist der Fußball, den der Zweite spielt. Und dann braucht sich keiner wundern, dass die Bundesliga im internationalen Vergleich nicht so hoch angesehen ist wie andere Ligen. Das war alles in allem keine Werbung für den Bundesliga-Fußball in meinen Augen. Fertig. Habt ihr noch was?
Mic drop.
Widerspruch, Zustimmung. Philipp überlegt noch.
Naja, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich noch was zu dieser Thematik da sagen soll mit diesen Klappstühlen und so weiter und so fort. Ich meine, der einzige Klappstuhl ist eigentlich der Sportskamerad Adeyemi. Also wenn ich mich von so einem Kerl aber provozieren lasse, dann ist das einfach schwach. Also ich finde, das war dermaßen überzogen in dieser Ausbruch, auch in seiner Vehemenz. Lass doch diesen Suppenkasper da machen. Also niemand könnte mich weniger auf die Palme bringen als Karim Adeyemi. Es tut mir leid, aber der hat jegliche Legitimation dafür. Sollte er sie mal gehabt haben. Nee. Und ich meine, ich bin generell so ein Typ, ich mag es zum Beispiel nicht, den Gegner auszupfeifen oder auch diese Schmähung und so. Ich meine immer, ich verstehe die Prozesse, die da ablaufen, logischerweise. Und das, ja, es gehört dazu, du brauchst einen Gegner, du brauchst Reibung und so weiter und so fort. Aber ich verschwende halt ungern auf den ein erhöhtes Maß an Energie, sondern ich würde lieber meine eigene Mannschaft anfeuern und nach vorne peitschen. Und das hat die Cannstatter oder das Stadion eigentlich ganz gut gemacht in den letzten 10 Minuten. Bis zu dem Tor hast du gemerkt, wie das war, als wieder so eine Situation, wir drücken das jetzt gemeinsam über die Linie, das Ding. Ja, da war, in der ersten Halbzeit fand ich, ist kein Funke übergesprungen oder nicht in der Art, wie es dem Spiel eigentlich zugestanden hätte. Da war relativ maue Stimmung und dann haben sie, also so hab's ich wahrgenommen von da oben, und dann haben sie da aber gemeinsam alle gesagt, so jetzt, und das war so 75. rum, 80. hast du gemerkt, okay, jetzt nochmal richtig Druck. Und dann ja, ist es halt nachher so geendet, wie es geendet ist. Auch vor dem Hintergrund verstehe ich dann vielleicht schon ein Stück weit mehr, dass es dann durch die Enttäuschung, aber lass dich doch nicht von diesem Suppenkasper so provozieren und geh da mit 15 Dutzend Mann über die Bande. Und also aktuell gibt's noch keinen Stand dazu. Das ist das, was ich heute Morgen und gestern noch abgefragt habe beim VfB. Es gibt weder eine bestätigte Ermittlungen, die laufen vom DFB oder vom Sportgericht oder von der wem auch immer, der da mitstinken kann, und auch der VfB selbst befindet sich noch mitten in der Aufarbeitung. Also da gibt's noch keinen Stand, aber de facto riskierst du damit Stadionverbote, weil jeder, der in den Innenraum reingeht, ist, könnte mit einem belegt werden. Und solche Dinge wegen Karim Adeyemi und dem Shish, Leute, wir haben 2026, wen provoziert denn sowas noch? Also, ich weiß nicht, ob das alles so
ich glaub, das sein musste, wie es da noch. Ich glaube, das war das Gesamtgefüge, und das dann aus Kurvensicht ein bisschen schade, dass dann am Ende auch nicht der klassische Abschluss war, nochmal irgendwie Mannschaft davor, nochmal applaudieren, irgendwas. Da gab es eine kurze Aussprache, wie Undaf ja auch meinte, meinten sie auch, wir hätten uns gewünscht, ein paar mehr Spieler gehen dann nochmal gegen, wie auch schon gegen Porto.
Ja.
Ich meine, da waren ja auch ein paar, ich glaube, Okara hat eine gelbe gesehen, wegen Einschreiten oder irgendwie mitwirken in der Rudelbildung.
Ich habe auch
alles ein bisschen unschönes Ende für eigentlich eine dominante Leistung gegen den Tabellenzweiten, deswegen einfach unschönes Ende.
Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die da sehr nah dran waren, oder? Ja, also das auch, die sagen halt auch, ja, man sollte das insgesamt nicht zu hoch hängen. Vielleicht tun wir das gerade, es etwas zu hoch zu hängen, aber ich, wie gesagt, ganz grundsätzlich, kümmere dich um deine Truppe, feuer die an und lass doch diese anderen da, mein Gott.
Ich glaube, es war wirklich einfach eine Kulmination dessen, was du schon
hast. Ja,
ne, dann kommt noch der und macht den 90+3 in einem Spiel, wo sie es einfach in 100 Jahren nicht verdient haben. Es kam alles zusammen.
Julian Brandt hat gespielt wie so ein Aha-Fußballer, den du nochmal kurz in der Bezirksliga reinwirfst, wenn du die letzten 5 Minuten einen brauchst, der einen Ball spielen kann, geradeaus noch, weil alle anderen können immer, ja. Mehr kann er, glaube ich, aber auch nicht mehr. Die Art und Weise, wie Dortmund Fußball spielt, ist ja schon sehr kräfteraubend. Das weiß Kovac, aber der weiß halt auch, wie in den letzten 10 Minuten den noch reinschmeißt, da könnte halt noch was gehen. Und der Typ kommt rein, eine Vorlage, eine Bude. Ne, herzlichen Glückwunsch, ey.
Aber man braucht die nicht mehr in Dortmund in der nächsten Saison. Was wir allerdings brauchen, das sind Zahlen, Daten, Fakten von Felix.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, Herr Mahler, jetzt darfst du nochmal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie groß die Diskrepanz war zwischen den Zahlen auf dem Platz und dem Ergebnis, das am Ende auf der Anzeigetafel stand, wenn es dem überhaupt so war.
Ja, also ich glaube, Stadiongefühl wird sich bestätigen, das war kein 0-2, aber es war halt auch nicht mehr als ein 0-0. Expected Goals, hat Philipp schon angerissen, sind 0,69 beim VfB, 0,37 beim BVB. Das ist geteilt zweitschlechteste Wert des VfB in dieser Bundesliga-Saison. Selber Wert wie beim 0-5 gegen die Bayern. Nur beim 1-3 in Freiburg noch weniger. Es war 0,68, also wirklich minimal weniger. Und auch unter den Gegnern war das der drittschlechteste Wert, auch mit Abstand auf den viertschlechtesten Wert, den Dortmund da abgeliefert hat. Schüsse aufs Tor sind 3-3 laut der Bundesliga. Auch das, beide schwächere Werte im Vergleich. Und ich glaube, der Kicker hat auch aufgemacht mit dem ersten Tor, also der Nachspielzeit, fällt dann das 1-0. Großchancen beschreibst ganz gut, die wir uns bei FotMob ziehen. Das sind 0-0. Beim VfB erst das dritte Mal, dass hier die 0 steht. Nach dem 1-0 gegen Gladbach, da hat das Schematur nicht als Großchance gezählt. Und wieder auch das 1-3 in Freiburg, wie vorhin schon. Und Dortmund ist das 5. Team neben Union, Wolfsburg, Bremen und Hoffenheim, die ohne Großchance geblieben sind gegen den VfB in dieser Ligasaison. Ballbesitz 65-35%, das ist der dritthöchste Wert beim VfB, nur gegen St. Pauli und Union Berlin noch mehr. Und auch entsprechend natürlich der drittschlechteste Wert der VfB-Gegner, also da war Dominanz da. Selber auch bei den Pässen 628-293, das ist der 5. Wert beim VfB aus diesen mittlerweile 28 Spielen und der 4. Wert unter allen VfB-Gegnern. Passquote 83-74%, auch das ist beim VfB schon im Vergleich kein besonderer Wert, beim BVB damit umso weniger. 5-2 Ecken, Laufleistung 112,92 zu 116,92 Kilometer. beides keine berauschenden Werte, aber das sage ich beim VfB, der Fürth schwächste Wert der Bundesliga-Saison. Bisher Sprints 110 zu 133, auch das wieder beides nicht berauschend, aber eben auch beim VfB der schlechteste Sprintwert aus allen 28 Spielen bisher und beim BVB oder beim VfB-Gegnern im Vergleich der drittschlechteste Wert. Gewonnene Zweikämpfe, das haben sie aber wieder für sich, der VfB 100 zu 87. Beides durchschnittliche Werte, muss man sagen. Begangene Fouls sind 10 zu 12. Ein, zwei Geschichten haben wir noch zum Spiel. Mit Fokus auf den BVB. Der hat in den ersten 13 Bundesligaspielen des Kalenderjahres immer mindestens doppelt getroffen. Historisch in der Bundesliga. Noch nie hat eine Mannschaft so eine Serie hingelegt zum Anfang von dem Jahr. Und auch in den letzten 14 Bundesligaspielen immer mindestens zwei Tore erzielt. Damit seinen eigenen Vereinsrekord eingestellt von 95. Und auch das hätten wir natürlich im Vorpart gehabt, vor dem BVB-Spiel schon. 17. Auswärtssieg des BVB beim VfB. Damit gelang es ihm gegen kein anderes Team mehr auswärts als beim VfB. Und zum VfB, ein bisschen ja schönend vielleicht, das ist die zweite Heimniederlage erst, das heißt gegen die Bayern und gegen Borussia Dortmund, das kann mal passieren. Und eben auch, wie vorhin schon gesagt, die erste Niederlage gegen BVB unter Sebastian Hoeneß, der ja auch 3 Jahre jetzt beim VfB im Amt ist, 6 Ligaspiele und 1 Pokalspiel ungeschlagen gewesen. Es waren 4 Siege und 3 Remis bis zu diesem Samstagabend.
So, danke.
3:3 Torschüsse, also Abschlüsse direkt aufs Tor. Ja, ja, bei einer Gesamtbilanz, Abschlüssen, glaube ich, war es 13 oder 14 zu 5. Mit 3 Abschlüsse. Gregor Kobel musste 3-mal einen Ball halten. In 90 Minuten. Ich glaube, der letzte war, wenn ich es richtig weiß, Lorenz Assignon in der 51. Minute. Den danach ist kein übrigens Ball mehr direkt aufs Tor gekommen. So.
Und ich glaube, gerade aus dem Grund ist vielleicht gerade recht, dass ein Heimspiel auf dieses Heimspiel folgt, gegen den HSV, wo du wirklich zeigen kannst. Du meinst,
damit die jetzt bluten müssen?
Ich weiß es nicht. Wir hoffen es natürlich alle. Aber ich glaube, das ist etwas, was die Mannschaft auch wirklich so fuchst. Und wie gesagt, ich habe das auch schon in den beiden letzten Euroleague-Heimspielen wahrgenommen, dieses stetige Gefühl, man hat alles im Griff, aber man ist nicht im letzten Drittel wirklich schlagkräftig und kommt nicht in diese Abschlusssituation. Und das ist so ein bisschen was, du hattest wie gesagt die Ausnahme gegen Wolfsburg oder die Regel, das werden wir am Sonntag erfahren, aber im Kern ist es, glaube ich, genau das, woran Sebastian Hoeneß und sein Team in dieser Woche arbeiten werden. Die Kontrolle ist da, jetzt geht's noch drum, im letzten Drittel das Ding einzufahren.
Lass uns doch mal noch ein bisschen über die Lage der Liga sprechen, eben mit Blick auf die Champions-League-Plätze. Oder die internationalen Plätze. Ich habe interessanterweise, wir haben Donnerstagmorgen jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, heute ganz früh habe ich eine Umfrage gepostet über unseren Newsblog. Was glaubt ihr? Also es waren 4 Optionen, man kann 4 Optionen kann man wählen. Also der VfB wird noch Vizemeister, packt Dortmund noch. Der VfB bleibt da, wo er ist, nämlich Dritter. Der VfB packt die Champions League, aber nur über den 4. Platz. Oder VfB spielt zwar international, aber nicht Champions League. Diese 4 Antwortmöglichkeiten gab's. Was glaubt ihr jetzt, es stand 11.29 Uhr, während wir hier produzieren, auf welche Antwortoption entfallen aktuell die meisten Stimmen, und zwar 54%, also über die Hälfte aller abgegebenen?
Also, muss ja sagen, dass durch dieses zweite Tor ist der VfB noch auf den 4. Platz abgerutscht, wegen eines Tores hinter Leipzig. Aber das ist wirklich nur ein Tor, also darauf kommt es nicht. Ich glaube, mein Tipp wäre, die Leute sagen, Platz 4 wird's. Weiß nicht, Felix?
Also ich hätte gerade, glaube ich, für Platz 4 abgestimmt, aber da Fans ja immer mal gerne noch positiver sind, tippe ich auf Platz 3 in der Umfrage.
Wie ist es, Herr Meisel?
Du hast recht. Champions League, aber Platz 4.
Ja, guck mal.
Das ist die
sehr realistisch.
Ich meine, das Gute ist, was ja am Samstag war, man ist, ich habe mit Kumpels noch die Konferenz geschaut um 15.30 Uhr und dann sind wir rüber ins Stadion. Du bist ja auch schon mit dem Wissen zu dem 18.30 Uhr Spiel gegangen, passiert ja erstmal nichts. Selbst wenn du es verlierst, passiert ja nichts, weil gut, Leipzig hat gewonnen, ist jetzt wie gesagt, da ist ein Tor hinher, da wird noch viel Fußball gespielt werden, aber Leverkusen ist 4 Punkte weg, Hoffenheim ist 3 Punkte weg und da ist die Leistungskurve gerade eher nach unten. Also du hast auch schon vor dem Spiel gewusst, du kannst jetzt viel nicht verlieren. Deswegen ist eigentlich auch mit dem 0:2 nichts passiert hinten raus. Der VfB hat alles in der Hand. Das hat auch Jeff Chabot hinterher in die Kameras und in die Notizblöcke
zitiert, wie man so schön sagt.
Gibt es die noch, die Leute, die mit Notizblock und Stift da einlaufen, oder? Ja.
Ich glaube, dass Felix, ich glaube, Leipzig-Leverkusen spielt am Wochenende irgendwie sowas. Also da gibt es auch nochmal direkte Duelle für den VfB sowieso, direkte Duelle ohne Ende, also da ist alles drin.
Also dieses Wochenende noch nicht, aber das Duell kommt auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal guckt, also mir macht vor allem Hoffnung, dass du dich halt noch von Hoffenheim oder Leverkusen überholen lassen müsstest. Gerade Hoffenheim, Einbricht ist vielleicht noch zu früh, aber halt eben auch nicht mehr so viele Ergebnisse liefert. Die müssen uns am Freitag auch nach Augsburg, das ist auch nicht geschenkt. Leverkusen muss nach Dortmund.
Ah, Dortmund-Leverkusen war es.
Ja, aber ich glaube, dass Leipzig-Leverkusen auch noch irgendwann kommt als Topspiel in den letzten Spielen. Also ich bleibe positiv, ob du dann Dritter oder Vierter wirst, musst du gucken, wie sich Leipzig schlägt und wie du dich schlägst. Aber ja, trotz des schweren Restprogramms, muss nach München, du hast noch Leverkusen zu Hause, was natürlich ein wichtiges Spiel wird. Du musst dann nach Hoffenheim, da kann noch ein bisschen was schief gehen. Aber ich sehe den VfB jetzt vielleicht mit Ausnahme des Auswärtsspiels in München nirgends in irgendeiner Form als Underdog oder irgendwie als Hoffenden in den Partien. Deswegen, wie gesagt, hätte ich gerade auch für diesen Platz 4 abgestimmt in der Umfrage.
Ja, und vor allem letzter Punkt, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir reden gerade über den Kampf um die Champions League. Wir können quasi, ehrlich gesagt, einen Haken dran machen, dass der VfB in der nächsten Saison wieder international spielen wird, weil Frankfurt wieder Punkt erst. Oh, Philipp Meisel grinst schon.
Ja, es sind 14 was denkt ihr wohl, Punkte
auf Frankfurt. Was denkt ihr wohl, worauf ich abgestimmt habe? Aber nur, weil es...
Du wolltest die Conference League oder so.
Natürlich will ich die Conference League, Mann. Aber nur wegen den Reisezielen und den Gegnern. Das wird nicht passieren, logischerweise. Und das ist natürlich eher eine Spaßstimme, die ich da abgegeben habe. Aber ich würde es mir so wünschen. Ey. Mein Gott. Ja, Sigmar Olmütz, Mostar, oh Gott, ein Traum. Irgendwo nach Irland ist geil. Das wäre einfach nur geil.
Shamrock Rovers oder
Shamrock
so.
Shamrock Rovers zum Beispiel.
Ne? Aber ich glaube, und da sind wir uns alle einig, die Chancen stehen wirklich gut für den VfB, dass es die eine oder andere Klasse international höher wird. Und also ich glaube, wenn es an mir ging, ist Stop the Count. Ich würde das Ding, ich kann mir auch vorstellen, dass es so, dass die Mannschaft ungefähr so einlaufen, wie sie gerade stehen. Aber es wird spannend, weil eben noch viele, viele direkte Duelle anstehen. Ich würde sagen.
Ja, ist eine schöne, also ganz generell muss man es mal sagen.
Und ja, super. Jetzt
mit Blick auf VfB, der Spielplan-Designer dieses Jahr, der kriegt ein Fleißkärtchen. Also das ist schon nicht schlecht, was da noch wartet jetzt im Endspurt. Gemessen daran, dass wir ja nicht, wir reden ja nicht über den ersten Platz. Ja, das ist ja die Krux der Bundesliga, dass kein Mensch mehr über den Meisterschaftstitel diskutiert, weil es da einfach, das erledigt das Thema. Ja, aber so die Plätze 2 bis 7, da ist schon noch ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen angesagt bis zum 34. Spieltag und das ist gut.
Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht. Aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
War das das Heimgesicht heute nochmal?
Es war unser erstes Unentschieden, also war es nicht das Heimgesicht. Nee, es war fußballerisch in vielen Phasen nicht so gut, wie wir können. Und wie wir auch schon viele Spielphasen gespielt haben, dafür war heute zu viel. Zu viel Ballverlust drin, zu große Räume, die wir nicht geschafft haben, uns durchzuspielen. Hat nicht so gut ausgesehen, fand ich. Ich habe viel auf die Uhr gucken müssen, wann das Spiel dann rum ist. Wir haben schon wesentlich besser zu Hause gespielt.
Aber dennoch kann man ja was mitnehmen von so einem Spiel. Gerade wenn es endlich mal ein Unentschieden ist, nachdem man oft solche Spiele halt nicht noch auf den Punkt hat stellen können.
Ich glaube aber, lag dann weniger an unserer Stärke und Qualität hinten raus, eher als an der Schwäche des Gegners. Wo ehrlich muss man, glaube ich, schon sein, dass die natürlich mit ihren 12 Leuten, die sie nur noch haben, nichts mehr im Tank hatten, haben uns dann noch massiv unter Druck zu setzen.
Rechnet ihr noch mit Blick nach unten?
Ich glaube, die Jungs rechnen sowieso gar nie.
Ja.
Der Verein und die Leitung, die rechnet immer mal wieder ein bisschen. Wir Trainer haben ein Auge drauf, aber es ist klar, dass mit einem Unentschieden die Sache jetzt durch ist. Das ist, glaube ich, da brauchen wir uns nichts mehr vormachen. Dass es so früh ist, ist dann doch auch irgendwie ein Pluspunkt des heutigen Abends.
Absolut. Ja. Also andererseits, was machst du jetzt die ganze Zeit? Also ich meine, du im Sinne von, du kannst natürlich in der Mannschaft jetzt nicht mehr mit so einer Zielsetzung nochmal versuchen, was rauszukitzeln, wenn du sagst, wir müssen am Wochenende noch.
Mach dir keine Sorgen, ich habe eine interne Zielsetzung. Da müssen wir bis zum letzten Spieltag drum kämpfen.
Sehr
dass
gut.
Wir uns die, dass wir die umsetzen. Also von dem her.
Darf man die erfahren?
Nee, die
sind
nee,
nicht,
kann
sind
ich nicht.
Wetten, sind Wetten
doch, ich habe sie schon geäußert. Stimmt, kann ich ja trotzdem sagen. Ich habe sie schon geäußert. Es geht darum, die beste zweite Mannschaft in Deutschland zu sein.
Wochenende, großer, sagen wir mal, Rahmen zumindest. Tivoli ist immer, glaube ich, ein Ereignis da zu spielen. Waren, glaube ich, auch noch nicht alle von deinen Jungs da mal.
Ja, wenn man Aachen sieht, was die so jetzt spielen in der Rückrunde, ist, ne, ich glaube, ich mit top aktuell.
Ja.
Mit der Leistung heute könnte man die Punkte per Post hinschicken, aber ich finde, das Erlebnis müssen wir mitnehmen. Und die Herausforderung da, also uns der schon stellen in dem Stadion gegen diese brutal starke Mannschaft, gerade mit den Offensivspielern bei denen. Personelle Veränderungen wird man auch haben, weil der Mansur und der Chris gesperrt sind jetzt.
Ja.
Also von dem her ist auch eine Chance für andere Jungs am Ende der englischen Woche. Und deswegen freuen wir uns natürlich schon auf so eine Atmosphäre. Wir haben die heute gewonnen.
1-1 Chance lange Zeit. Weißt du, wie es ausging?
Weil die können ja auch noch ranklopfen, wenn die jetzt, also wenn die noch richtig punkten, so wie die spielen, könnte auch noch was nach oben gehen. Aber gut, ja, stellen wir uns der Herausforderung.
So, das war ein kurzes Mixzone-Gespräch von mir mit Nico Willig, in dem nur ein Mini-Part fehlt, aber der war einfach nachher nicht mehr zu verstehen auf dem Tape, weil Samu Di Benedetto runterkam in die Katakomben und so laut direkt neben uns seine Schraubstollen ausgeklopft hat, dass man einfach überhaupt nichts mehr verstanden hat auf dem Tape. Ist okay.
Das wollen wir euch nicht zumuten dann.
Nein, der werde jetzt alle vor lauter Schreck von, wo er immer den Podcast gerade hört, irgendwie. Ja. Nee. Ja, ambivalente Geschichte. Ja, also das, mit dem Spiel kann er nicht zufrieden sein, logischerweise. Ich war es das auch nicht. Oder jeder, der da gestern Abend Eintritt bezahlt hat, der hat sich vielleicht auch was anderes vorgestellt, weil es war halt die eine Mannschaft vollkommen leblos dafür, dass Ulm hier noch eine Chance hatte, irgendwas zu holen. Haben die einfach Fußball gespielt wie, weiß ich nicht, aber damit hast du halt nichts verloren in der Liga, in irgendeiner Liga. Und der VfB 2 hat es nicht geschafft, an diese Regensburg-Leistung anzuknüpfen. Ja, zum Beispiel Noah Darbich, einfach, der hat überhaupt nicht stattgefunden. Ja, und es ist halt schon der Spieler für den VfB 2 ohne Darbichs Leistung und vor allem seine Tore und Scorer wären die halt schon mitten drin, dick im Abstiegskampfgeschäft. Ja, das muss man auch so, ehrlich muss man sein. Und wenn bei dem nichts geht und dann noch Julian Lührs reinkommt und bei dem auch nichts geht, ja, der Nachbar, nein, also es war einfach nicht eine Leistung, mit der man, also die konnten am Schluss sich nicht beschweren, hier unentschieden zu spielen. Ja, das also war fast schon, obwohl die insgesamt auch nicht gut waren, also wenn der Ulm noch ein Tor irgendwie macht, hätte sich, glaube ich, keiner beschweren können durch den Standard oder irgendwie so. Ja, am Schluss geht es 1-1 aus, die Tabellensituation dadurch im Großen und Ganzen unverändert. Und der Saison Ziel Part 1 Klassenerhalt damit in der Tasche, weil auch wenn es noch 18 Punkte zu vergeben sind, bei 13 Punkten Abstand, jetzt der wird nichts mehr passieren. Das ist nur noch rechnerisch möglich. Und der wichtigere Teil ist halt hinten raus, finde ich, der Blick jetzt auf Aachen. Ich meine, du hast ein absolutes Highlight-Spiel da anstehen. Das sind das einer, ich glaube, die zweitheißeste Mannschaft der Liga. Die haben jetzt überraschend gegen Saarbrücken nur unentschieden gespielt, aber 4 der letzten 5 Partien gewonnen. Nur RWE, also Essen, ist noch stärker mit 5 Siegen in Folge. Dann hast du den Tivoli. Da brauche ich euch auch nicht erzählen. Das ist einer der geilsten Standorte der Liga. Zuschauerschnitt 22.000 und ein paar Zerquetschte. Das ist mehr als Union Berlin. Grüße Steffen. Oder erst der FC Heidenheim sein eigen nennen darf.
Bin ich tatsächlich noch nie dort gewesen in Aachen. Weder
im alten Stadion. Ich war im Neuen noch nie. Im Neuen war ich noch nie. Im Alten war ich. Und wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz lustigerweise die Kollegen Hinrichsen und Seliger, wir haben so ein bisschen im Archiv gekramt. Die einzigen beiden Duelle auf Bundesliga-Niveau, die es gab.
Meistersaison.
So, Hinspiel in Aachen, ein 4-2.
Ibišević hat, glaube ich, das
für ist Aachen.
Ja, genau.
Ibišević und Sascha Rösler für Aachen getroffen. Ja, genau. Und beim VfB unter anderem ein Herr Streller
zweimal. Ja, boah, schön.
Und dieses Rückspiel, dann in Stuttgart, oder das Spiel in Stuttgart waren 3-1, unter anderem Kakao eine Bude gemacht. Damals war, glaube ich, 10 Jahre Kommando Kanscha, da gab es eine große Choreo, weiß ich noch. Ja.
Ich meine, Philipp, das war auch ein Spiel, wo Streller ein Tor geschossen hat. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, das war dieses Spiel. Das war ein Tor, also VfB lag entweder 0-1 hinten oder es war 1-1 und kurz vor Schluss haben sie noch 2-1, 3-1 gemacht. Und dieses Tor war, Streller kriegt irgendwie einen Pressschlag und der Ball prallt als Bogenlampe über den Aachener Torhüter hinweg. Also es war eigentlich, das Tor wurde Streller gut geschrieben, aber eigentlich gehört es nur zu 15% ihm. Aber er hat sich danach sowas von in der Cannstatt der Kurve feiern lassen und auf sein Trikot gezeigt. Das war herausragend.
War der Aachener Torhüter zu der Zeit nicht auch noch Jörg Schmadtke sogar?
Das kann sein, müssen wir mal nachschauen.
Ja, anyway, wir sind komplett falsch abgewogen gerade, aber wichtiges Spiel, weil das ist der zweite Part Saisonziel. Nico Willig, er hat jetzt das intern wohl schon mal gesagt, aber gestern nochmal bekräftigt, wir wollen die beste zweite Mannschaft Deutschlands werden, sein am Saisonende. Aktuell sind sie das schon, weil 3 Punkte vor Hoffenheim stehen sie in der Tabelle, aber 3 Punkte bei noch 18 zu vergebenen. Also da muss man noch ein bisschen was tun. Und wer Nico kennt, er wird seine Truppe triezen bis zum Schluss, um genau das zu erreichen. Und jetzt, wie gesagt, ein schönes Highlight am Wochenende mit 2 gesperrten Spielern. Ich glaube, Olivier und Uro Takbar fallen aus wegen Gelbsperren. Das ist ein schönes Brett.
Ich möchte allerdings der Vollständigkeit halber sagen, dass Stefan Straub im Tor stand bei Alemannia Aachen. Viel spannender ist allerdings, wer zu diesem Zeitpunkt Aachens Trainer war.
Oh.
Also beim VfB wissen wir natürlich, Armin Fee, es war die Meistersaison und es war tatsächlich auch ein Stellator dabei.
Die zweitgrößte Augenbraue Deutschlands nach Theo Weigl. Dieter Hecking.
Fast, aber tatsächlich auch jemand mit VfB-Vergangenheit, Michael Fronzek.
Nein!
Ja. Und das ist tatsächlich, wenn man sich die Mannschaften anschaut, also es war tatsächlich nicht das Tor von Streller hinten raus. Streller hat das 1-0 geschossen. Hinten raus Benny Laut und Kakao mit dem 2-1 und 3-1. Ja. Und bei Alemannia Aachen standen unter anderem Spieler auf dem Platz wie Klitzpera, Sichone, Leiva Kabessi, Regekampf und Schlaudraff. Also damit
Schlaudraff, das war seine Saison, bevor er zu Bayern ging und dann das Kalle Del Haie Opfer Nummer X wurde, weil er einfach überhaupt keine Rolle gespielt hat dort. Und Moses Sichone, der hat das Tor gemacht, meine ich, für Aachen im Spiel. Und ratet mal, wo ich den zuletzt gesehen habe.
Irgendwo beim Schnitzel essen. Keine Ahnung.
Nein. Du hast ihn auch gesehen. Du ist es noch nicht aufgefallen.
Ja, dann sag mal.
Nationaltrainer von Sambia beim letzten Afrika Cup.
Ach ja, klar. Ja, klar. Spannend. Wir müssen allerdings
sind
noch ganz kurz.
Genau, Felix.
Damit, bevor wir hier wird random also. Unnützes Kneipenwissen gedroppt, ohne Ende.
Bevor wir böse Post von Nico Willig kriegen, weil wir zu wenig über den VfB 2 sprechen. Felix, du hast das Spiel gegen Ulm auch gesehen. Ich würde noch ganz kurz, weil es natürlich das vorletzte Spiel war, aber dieses 3-1 gegen Regensburg war halt schon der entscheidende Schritt, um, ich sag's jetzt einfach mal, den Klassenverbleib eigentlich sicher zu machen. Und dieses, wer es noch nicht gesehen hat, dieses Solo von Noah Darwig, schaut euch das bitte auf YouTube nochmal an, das war richtig, richtig geil. Und jetzt gut, 1-1 gegen Ulm. Felix, du hast das Spiel, glaube ich, auch begleitet. Nimmst du dann mit? Ich glaube, hinten raus war es dann genauso wie bei den Profis, nur dass der VfB dann den Punkt genommen hat, weil er gewusst hat, er hilft uns.
Ja, ich durfte in meiner Rolle hier in Ulm aus SSV-Perspektive live tickern. Und ich schloss aus Ulmer Sicht ab mit zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.
Oh,
weil das halt
wo,
immer
das
noch
gelernt hat, du.
Ja, weil das halt immer noch 8 Punkte sind aus Ulmer Sicht und rechnerisch noch alles möglich. Ich fand es dann auch spannend, danach tatsächlich Pavel Dotschev als Ulm-Trainer positiver aus der Partie rausging als Nico Willig. Ich saß dann da im Büro und dachte mir, ja, das ist ein klassischer Willig, der war genervter von dem 1-1 und von der Leistung als der Trainer, bei dem es eigentlich um alles geht. Aber ja, sportlich glaube ich in Ordnung. Der Ulm-Trainer hat es auch davor hervorgehoben, was du hervorgehoben hast mit dem Darwig-Solo. Das konnten sie eigentlich weitgehend unterbinden. Aber ja, das letzte Aufbäumen hat ein bisschen gefehlt. Dann macht Saarbrücken noch den Ausgleich. Aachen hat ja geführt, wo man drauf gucken musste aus Ulmer Sicht. Ja, nicht der perfekte Abend. Jetzt müssen die, glaube ich, nach Rostock. Ja, mal gucken, wie lange hier noch Drittliga-Fußball läuft. Aber für den VfB 2 kann man, glaube ich, sicher sein, dass hier noch ein bisschen Drittliga-Fußball laufen wird, auch nächstes Jahr.
In diesem Sinne hoffen wir, dass Nico Willig jetzt zufrieden ist mit dem Part, dass wir das nochmal abrunden konnten, auch wenn ein bisschen Streller zwischendrin dabei war. Philipp, die U19 hast du dir am Mittwoch angeschaut. Die hat nämlich gegen den VfL Bochum gespielt und das ist fast schon ein bisschen Klassiker, dieses Duell Stuttgart-Bochum im U19-Bereich, ne?
Ja, ich meine, die wurden ihnen ja jetzt in dieser Hauptrunde A zugelost. Das heißt, du spielst die zweimal, ja, und das war das Rückspiel. Das Hinspiel in Bochum gab's, dann ist das Rückspiel und die Bochumer haben das verdient gezogen, 2-0. Der VfB, ja, nicht sein Top-Niveau anbieten können und dann halt zwei Standards, die quasi das Genick brechen. Einmal kriegst du ein Tor aus dem Einwurf, einmal aus einer Ecke. Du merkst halt jetzt auch schon so. Also ich war da gestern am Platz auf dem Einser und da waren 300 Leute und ich würde mal sagen, außer mir und dem Stadionsprecher waren alle entweder Eltern oder Berater. Ja, also wirklich, da waren alle großen Agenturen da, alle, die mitstinken wollen auf dem deutschen Juniorenmarkt. Und so spielen halt die Jungs. Weil alle gerade den Kopf verdreht bekommen von allen Seiten. Ja, wo geht's hin? Wo spiele ich nächste Saison? Wer zahlt mir das meiste Geld? Gibt's eine Wechseloption? Solche Sachen spielen da leider einfach eine Hauptrolle in dieser Saisonphase. Das hat man auf dem Platz gesehen. Die haben, waren mit dem Kopf nicht bei der Sache und so haben sie gekickt. Trotzdem hätten sie einen Punkt holen können, weil alleine Enis Redzepi hatte in der zweiten Halbzeit, glaube ich, vier Dinger aus der Nahdistanz, die er nicht in das Tor reinkriegt. Und die letzte Aktion vom Spiel danach hat der Schiri wirklich abgepfiffen. Flanke von der linken Seite, Matthäus Zikas, der Kapitän, steigt hoch, 2 Meter vorm Tor, völlig frei, glockenfrei. Er muss nur noch das Ding reinigen und er setzt ihn direkt in den Pfosten. Also da hat einfach nichts gepasst an diesem Mittag. Und dennoch, es stehen jetzt noch 2 Ligaspiele aus und da wurde ich gestern Abend, deswegen erwähne ich es jetzt, da wurde ich gestern Abend nämlich gleich gerügt. Ich habe auf Insta in so Story erzählt und auch im Artikel geschrieben, es wird natürlich schwer, dieses Finalturnier zu erreichen für die U19. Turns out, eben nicht, weil sie brauchen jetzt aus den Spielen gegen HSV und Ulm einen Sieg. Dann sind sie sicher qualifiziert fürs Achtelfinale. Bei der U19-Spielrunde ist es nämlich anders als bei der U17-Spielrunde. Da gibt's dieses Final Eight, also da brauchst du eben den zweiten Platz in deiner Ding. Und bei den U19-Junioren gibt's ein Achtelfinale noch on top dazu. Also, und deswegen würde ihnen der aktuell 4. Platz, den sie jetzt haben, in dieser Hauptrunde A, reichen, wenn sie den halten. Um den zu halten, brauchen sie noch einen Sieg aus 2 Spielen.
Guck, und ich meine, genauso ist es doch letzte Saison gelaufen, dass der VfB, ich meine, als erster gegen den dann 4. Köln gespielt hat und dann im Heimrecht hatte, aufgrund dessen in diesem direkten Duell und dann eben gegen Köln rausgegangen ist.
Da kam gestern Abend gleich Daniel Teufel, der sportliche Leiter NLZ und der Tobi Werner, der sag ich mal, der Talente-Schnittstellenmann. Was erzählst du denn da wieder? Das stimmt doch gar nicht. Das, okay. Also hiermit Richtigstellung, ich hoffe, jetzt passt und dann...
Samstag 11 Uhr beim HSV, wie gesagt, dann die erste Chance für die U19, diesen Sieg einzutüten, um sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Bei der U17 war noch Pause, generell waren ja U19 und U17 zuletzt auch länderspieltechnisch unterwegs, sehr, sehr viele Quali-Runden. Da
20 Spieler hatte der VfB, ja, die Akademie, Wahnsinn, in der letzten Länderspielunterbrechung unterwegs, ja, in diversen Jahrgangsstufen und auch Nationen. Das ist schon ein Brett.
Und für die U17, die zuletzt echt ganz gut in Form war, geht's weiter am Samstag 11 Uhr zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Also wer da Zeit und Lust hat, kann man sich das anschauen. Wetter soll ja ganz gut werden, glaube ich.
Heute haben wir wieder Wetter.
Die Sonne strahlt auch derzeit über dem Frauenteam des VfB, denn nachdem es ja zuletzt ein bisschen turbulenter gewesen ist, auch mit Trainerwechsel, ist man da wieder voll in der Spur. 4-0 beim VfR Warbayern, im Worldwide Warbayern. Pflichtsieg, muss man sagen, wenn man sich auf die Tabelle, sag ich mal, wenn man die als Referenz heranzieht, allerdings in der Deutlichkeit sehr, sehr souverän. Und was vielleicht noch fast besser ist als der VfB-Sieg, ist, dass die direkten Konkurrenten Sand und Meppen sich beim 1-1 gegenseitig die Punkte genommen haben, was dazu führt, dass der VfB wieder Tabellenführer ist aufgrund des Torverhältnisses und mittlerweile jetzt 5 Punkte Vorsprung hat vor sowohl Meppen als auch Bochum ist es. Und dementsprechend ist das jetzt tatsächlich ganz, ganz gut, dass sich ein bisschen, Sand und der VfB scheinen da die Nase vorn zu haben. Das ist ein Riesenschritt gewesen, gerade mit Blick auf die Konkurrenz. Und Meppen ist das Stichwort, denn nach der Länderspielpause, die momentan ansteht, geht es am 26. April um 11 Uhr zu Hause für die VfB-Frauen gegen Meppen weiter.
Ich möchte noch ein Thema ergänzen, was ein Riesenschritt war. Ja, der Trainerwechsel. Also du siehst es im Auftreten der Mannschaft in den Pflichtspielen jetzt in den zwei unter Nico Schneck. Aber du siehst auch, die hatten ja gestern auch ein öffentliches Training, das erste öffentliche Training der Frauenmannschaft in Bad Cannstatt auf den neuen Plätzen auf der anderen Seite von der Mercedesstraße. 100, 120 Leute waren da. Und da sieht man schon, dass der eine sehr gute Ansprache trifft. Da wird wieder gelacht, gescherzt im Training, trotzdem fokussiert gearbeitet. Und das ist vielleicht so ein bisschen etwas, was unter Heiko Gerber zuletzt einfach gefehlt hat, diese Leichtigkeit, die du halt brauchst, trotz der Fokussierung, ja. Das ist immer so eine Gratwanderung/Mischung, die man da treffen muss oder die man da zu gehen hat, damit auch nachher wirklich was rauskommt. Und das scheint bei Nico Schneck, gerade gut zu sein, gut zu laufen. Bleibt hoffentlich bis Saisonende so. Dann wird es am letzten Spieltag womöglich in Sand wirklich diese große Doppelaufstiegsfeier zu feiern geben. Ich kann euch schon sagen, der VfB und die Van Dorlingen aus Sand, die sind da was am Planen dran, ne? Ja. Also möglicherweise wird auch ein Philipp Meisel da aufschlagen. Wer weiß. Jedenfalls wäre es tatsächlich gut, wenn die dieses Level, das sie jetzt gerade wieder erreicht haben, voll beibehalten für die letzten paar Spiele, dann wird's auch was.
Ich glaube, Felix, dass der Philipp vor allem unter anderem auch deswegen hingehen möchte, weil der SC Sand noch nicht in seine App eingetragen ist.
So als Ground. Ist es. als altes Hopperschwein kann ich da noch schön einen Ground machen. Ja. So
10 Spiele Ulm jetzt wurde mir gestern geschickt. Also
das ja, Sachen, das hat mich selbst auch erschrocken. Das hat mich wirklich selbst auch erschrocken. Meine App hat mir gestern Abend angezeigt, du hast jetzt 10 Spiele mit dem SSV Ulm gesehen. So, what?
Glorreiche.
Irre. Wenn ich vorher übrigens Bochum gesagt habe, dann meine ich natürlich Mainz. Die habe ich verwechselt logisch, vorher.
Die zwei Nachbarorte.
Ja, ist ja klar. Also um das nochmal klarzustellen, VfB und Sand jetzt beide bei 48 Punkten. Der VfB dabei ein Torverhältnis von plus 41, Sand plus 27. Also das ist quasi noch ein Punkt, den du oben drauf rechnen kannst, so im Hinterkopf. Und dahinter mit 5 Punkten Rückstand, also mit je 43 Punkten Mainz und Meppen. Und wie gesagt, Meppen ist dann das Duell nach der Länderspielpause, wo es dann weitergeht am 26. April um 11 Uhr zu Hause am PSV. Das heißt, bei diesem Heimspiel kann ein Riesenschritt gemacht werden, kann man sich auch schon mal notieren. Das könnte ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Ein sehr, sehr gutes Spiel wird, und ich glaube, davon ist auszugehen, Felix, das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV. Wie sehr freust du dich? Sonntag 17:30?
Ich freue mich tatsächlich sehr. So ein bisschen auch aus, keine Ahnung, Fußballromantiker-Perspektive oder so, habe ich ja, glaube ich, schon rund ums Augsburg-Spiel gesagt, dass das auf dem Papier, klar, du kannst dich mit dem Auswärtsspiel in München ein bisschen streiten, für mich das letzte unattraktive Spiel wird, weil auch wenn es natürlich einen Unterschied hat und da kommt ein Aufsteiger und vielleicht wird es ein bisschen eklig, weil destruktiver Gegner. Jetzt hast du Hamburg kommt her, Bremen kommt her, du hast die Bayern auswärts, machst das nächste Heimspiel in Hoffenheim, nächstes Topspiel gegen Leverkusen, Topspiel in Frankfurt. Das macht schon was mit mir, dieser Spielplan. Also ich habe quasi auf jedes Spiel noch richtig Bock bis Saisonende. Nicht nur, weil es noch um was geht, aber allein schon von dem, was da auf dem Papier steht und auch auf den HSV habe ich Lust, freue mich sehr, dass wir wieder drin sind. Ich hoffe, das geht anders aus als das Hinspiel, was ich auch vor Ort begleiten durfte, weil so schön die Hymne dort auch ist, das hätte so nicht laufen müssen mit dem verfehlten Freistoß da kurz vor Schluss in diesem Konter. Das habe ich nicht gebraucht auf den, was war denn das? Ich glaube auch ein Sonntag. Machen wir es am Sonntag besser.
Das war nach Deventer. Ihr wart beide oben. Ich glaube, Philipp hat die Runde mitgemacht über die Niederlande dann nach Hamburg. Ich glaube, aus VfB-Sicht gibt es zwei Gründe, um wirklich sehr, sehr motiviert zu sein. Das ist das Hinspiel in Hamburg und das ist die vergangene Woche gegen Dortmund. Ich glaube, die Mannschaft Philipp wird heiß sein.
Ja, das ist zu hoffen. Ob man davon ausgehen kann, weiß ich nicht. Aber hoffen sollte man das schon. Wir haben ja vorher schon gesagt, der HSV wird bluten müssen. Es ist so ein Spiel, das steht jetzt zum ersten Mal an, glaube ich, seit 8 oder 9 Jahren, dass Hamburg hier runterkommt. Ja.
Relegation ausgeklammert?
Ja, Relegation ausgeklammert, aber es ist halt einfach ein Top-Traditionsduell im Bundesliga-Vergleich. Und Ich freue mich sehr drauf, weil auch auf den Rängen was los sein wird. Ich habe ja das Hinspiel oben auch begleitet, wie du gesagt hast, da war diese Demo davor, die für Fanrechte, und da hat Hamburg und der VfB, die haben da schon gemeinsame Sache gemacht. Also ist jetzt vielleicht zu weit gegangen, wenn man sagt, die mögen sich sehr und laufen jetzt ihr Händchen halten durch die Gegend, aber das ist schon zwei Kurven, die was miteinander anfangen können und wo man davon ausgehen kann, dass da am Sonntagabend richtig Stimmung in der Bude ist. Und wenn das dann auch noch auf dem Platz, sagen wir, sich fortsetzt, nämlich zwei Mannschaften, die nach vorne spielen, Fußball spielen wollen, gewinnen wollen, du kannst ja von dem Herrn Polzin halten, was du willst, ja, aber inhaltlich ist es ein guter Fußballtrainer, der macht, der lässt ordentlichen Fußball spielen mit seiner Truppe, gemessen an dem, was er zur Verfügung hat. Und beim VfB ist das ja gegeben, gesetzt. Also das könnte schon sein, dass es ein richtig schönes, rassiges Fußballspiel wird, und da freue ich mich drauf.
Wenn ihr mir zwei Tickets anbieten würdet und es hieß, Pavlic, du entscheidest, welches Spiel du dir anschaust, und du hast ein Ticket für Borussia Dortmund und eins für den HSV, dann gehe ich zum HSV, weil ich da den schöneren, den offensiveren, den kreativeren, den spielfreudigeren Fußball sehe.
Sag ich ganz ehrlich, im Herzen.
Ja, also es ist, also bei mir ist es wirklich so, das kann ich ja verraten, aber da ging es mir sicher so wie vielen, vielen Fußballfans, ich konnte es nicht mehr ausstehen, diese Uhr und dieses Dino und diese Relegationsspiele, und irgendwann waren, glaube ich, alle in Anführungsstrichen froh, dass die mal weg sind. Ich bin jetzt aber wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass sie wieder da sind. Die haben dann wirklich gefehlt, und hinten raus war es ja fast schon Running Gag. Ich find's gut, auch dass sie sich so verhältnismäßig entspannt in der Liga halten. Ich meine, Felix, du wirst uns gleich noch ein paar Daten liefern. Ich finde das gut. Ich finde, das ist eine Mannschaft, die gehört in die Bundesliga, und ich bin da tatsächlich, ich sehe das auch, wie die spielen. Sie versuchen einfach auch nicht wie dieser klassische Aufsteiger nur mit Anti-Fußball. Sie versuchen mitzuspielen. Sie bieten den Leuten was. Sie hatten zu Beginn, waren sie so klassische Heimscheißer, wie man als Aufsteiger gern mal so ist. Da lief auswärts gar nichts. Mittlerweile haben sie aber, und deswegen Obacht VfB, sie haben in Heidenheim, in Wolfsburg gewonnen. Das waren diese direkten Duelle auswärts. Also es ist mitnichten so, dass sie jetzt nur noch zu Hause können. Das wird ein cooles Spiel. Ich freue mich total, weil einfach wirklich auch das Hinspiel, auch wenn es dann am Ende wirklich mies war mit diesem verkorksten Freistoß, aber auch das war ein Spiel, das war nicht schlecht, ne? Der VfB mit ein bisschen müden Beinen aus Holland rübergekommen, hätte auch da eigentlich fast einen Punkt mitnehmen können, müssen sogar. Und für die Hamburger waren es halt zwei wichtige Punkte, die sie draufgepackt haben, um drin zu bleiben. Und ich habe allemal lieber den HSV in der Bundesliga als den VfL Wolfsburg. Ich glaube, Felix, da stimmst du mir zu.
Ja, 100%. Und das war ja auch, um den Rekord nochmal hochzuholen, glaube ich, die einzige Niederlage nach dem Europa-League-Spiel vom VfB.
Richtig.
Was ja weiterhin beeindruckend ist und oder beziehungsweise mittlerweile ja war. Und ja, es war ja irgendwann nicht mehr witzig. Ich kann das voll mitgehen, dass sie irgendwann runter sind. Fand ich in Ordnung, vielleicht sogar mehr als das. Es war wieder VfB, der irgendwann so 16 runter ist und eigentlich auch Jahre davor drum gebettelt hat. Nur dass er als V halt oft Relegation noch für sich entschieden hat. Dazu hast du ja nochmal dermaßen einen oben drauf gegeben mit dem 6-1 in Relegation. Und spätestens da, glaub nach der Relegation, war es dann irgendwie bei mir innerlich so, okay, jetzt können sie langsam wieder hoch, weil so Vereine brauchst du, das meinte ich vorhin mit Fußballromantik, aber was Philipp angesprochen hat, da kommt halt Fanbase, da kommt ein voller Block, egal ob Sonntag 17:30, das meinte ich vorhin mit meinem Blick auf den Spielplan, und deswegen habe ich selbst schon vom Spielerischen getrennt, einfach nur Lust auf das Spiel am Sonntag.
Ich finde auch Merlin Polzin irgendwie, also gibt mir so ein bisschen Hannes Wolf-Vibes damals. Wir hatten ja in der vergangenen Woche in der 400 so über die unsere Anfangszeiten des Podcasts gesprochen, hatten da auch noch die Zweitliga-Aufstiege. Das gibt mir alles so ein bisschen positive Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass der VfB sich was vornimmt für den kommenden Sonntag. Was die Daten sagen, hören wir uns jetzt an.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Herr Mahler, VfB gegen den HSV, bitteschön.
Das machen wir, nachdem ich mich geschwind auch selber korrigiert habe. Ich dachte mir schon vorhin, dass ich es vorgelesen habe, das stimmt nicht ganz. Das waren natürlich 5 Siege und 2 Remis gegen BVB, nicht 4 und 3.
Natürlich.
VfB schlechter gemacht, als er war. Ist mir an der Stelle auch wichtig, das zu erwähnen. So, jetzt gehen wir in die richtigen Bundesliga-Daten. Der VfB auf Platz 4 bei den Toren mit 56 Stück gegen den geteilten Platz 14 mit 32 beim HSV. Torschüsse ähnlich deutlich, Platz 3 gegen Platz 11. Gegentore sind sie echt nicht weit voneinander entfernt. Platz 15 beim VfB, also in dem Der ist sich positiv, 38, Platz 13 beim HSV mit 41, also für einen Aufsteiger echt gut dabei defensiv. Passquote Platz 3, 85,4% im Schnitt beim VfB, Platz 12 mit 81,8% im Schnitt beim HSV, das ist okay. Ballbesitz Platz 3, 47% beim VfB, Platz 10 beim HSV, 48%. Hier wie so oft Vorteile VfB, gewonnene Zweikämpfe insgesamt, Platz 7 gegen Platz 11, gewonnene Kopfballduelle Platz 8 gegen Platz 12, Flanken aus dem Spiel bleibt der VfB top auf der 1, der HSV auf der 8. Geteilt Platz 8 gegen Platz 3 ist es bei den Karten. Da ist der HSV ein bisschen besser dabei, wenn man es so nennen möchte. VSM-Gegner ebenso. Platz 13 beim VfB, Platz 3 beim HSV. Laufdistanz ist ein bisschen überraschend. Platz 14 beim VfB, also das überrascht nicht, aber die Platz 18 beim HSV als Aufsteiger ist durchaus überraschend. Sprints haben wir Platz 14 gegen Platz 17. Auch das ist ziemlich niedrig. Und auch nochmal intensive Läufe. Platz 13 beim VfB, Platz 18 beim HSV. Natürlich immer insgesamt gesehen, keine Prozentzahlen, und natürlich in der Hinsicht gut für den VfB, weil da hängen sie öfter mal tiefer als der Gegner, der kommt, und damit sind wir 13 Kategorien, und seitdem ich das hier auswerte, glaube zum ersten Mal der Fall, dass es ein glattes 13-0 für den VfB ist. Kein Unentschieden, kein Pro-HSV, ich glaube zum ersten Mal der Fall. Was man dazu vielleicht noch sagen kann, Thema Laufdistanz, Thema Sprints, Thema intensive Läufe, kommt nachher noch ein Fakt, der ist ein bisschen einordnet beim HSV, warum da vielleicht die Werte nicht allzu hoch sind. Davor haben wir noch Tabelle und Bilanz, Marktwerts Platz 6 gegen Platz 11, auch da klarer Favorit. Tabelle Platz 4, 53 Punkte gegen Platz 12 mit 31 Punkten, der HSV gerade 6 Punkte, Abstand auf die 16, 11 schon, 10 auf die 17, glaube ich, sind es, plus jeweils auch Torverhältnis, kannst immer noch einen Punkt oben drauf rechnen. Was ein Unterschied ist, auch wenn es jetzt ein paar Spiele mal gewonnen haben auswärts, ist eben der Vergleich Heimtabelle Platz 3 beim VfB, Auswärtstabelle Platz 16. Das ist ein deutlicher Unterschied, der HSV ist vor allem zu Hause stark, hat der VfB gesehen, haben die Bayern gesehen, hat Dortmund gesehen. Auswärts vielleicht eher eine Schwäche bei ihnen. Rückrundentabelle Platz 3 beim VfB, 21 Punkte, auch Platz 9 beim HSV, 15, ist auch alles mehr als in Ordnung für einen Aufsteiger. Und auch hier bei dem Duell, haben es ja schon angesprochen, Tradition, muss mal die ewige Tabelle wieder geholt werden. Trotz nun einiger Jahre Liga 2 ist es immer noch Platz 4 gegen Platz 6. Der VfB auf der 4, HSV auf der 6. Und der insgesamte Rekord in der Heimspiele in der Bundesliga ist positiv. 52 Stück gab es bisher, 27 Siege, 11 Remis, 14 Mal verloren. Und die letzte Heimniederlage gegen HSV, wettbewerbsübergreifend, also Relegation, zweite Liga eingerechnet, ist 7 Spiele her. Danach gab es 5 Siege für den VfB und ein Remis. Nun kommen wir zu den Geschichten und auch zu dem, was ich vorhin gemeint hatte. Miro Muhain hat eine rote Karte gesehen gegen Augsburg. Das war der 7. Platzverweis des Hamburger SV. Mehr Platzverweise sah der HSV in der Historie nur in 2 weiteren Spielzeiten in den 90er Jahren. Und das meinte ich mit ein bisschen, ja, dass das vielleicht auch mit reinspielt bei intensiven Läufen, bei Laufdistanz, wenn eben immer wieder Spieler fehlen, kommst du auch nicht auf so viele Werte wie andere, vielleicht auf so viele Meter. Keine Mannschaft spielt in dieser Saison öfter unentschieden als der HSV, schon 10 Mal, allein in der Rückrunde schon 6 der 11 Spiele mit einem Remis geendet, also da Augen auf für den Sonntag. Nur eines letzten 7 Spiele konnte der Aufsteiger gewinnen, das 2-1 gegen Wolfsburg, was Christian schon angesprochen hatte. Auch interessant, der HSV erzielte 10 Kontertore, ist die Ligaspitze, haben ja auch 1 kassiert der VfB. Und eben auch weitere 8, der VfB bisher 9 solcher Gegentreffer kassiert. Da treffen so 2 Serien aufeinander. Und Zweikämpfe ist auch eine interessante Geschichte. Gewonnene Duelle 53% beim VfB, Hamburg 52%. Das ist das Duell zwischen Platz 1 und Platz 4. Also körperlich starke Teams in den Zweikämpfen. Und auch das ist leider sehr viel HSV-lastig, gerade oder kontra-VfB-lastig. 2-mal hat der VfB in der Nachspielzeit noch sein Spiel verloren durch Gegentreffer. Das war gegen Dortmund am Wochenende und eben im Hinspiel beim HSV.
Danke, Felix. Und übrigens, dieser HSV war zu diesem Zeitpunkt auch zu 10, als sie dann das 2-1 sich erkontert haben.
Ist auch richtig, ja.
Ja, gegen den VfB. Der HSV ist mehr als nur diese Zahlen, die Felix uns gerade vorgetragen hat. Der HSV hat auch einige wirklich gute Akteure in seinen Reihen und darauf gehen wir jetzt ein.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Herr Meisel, du hast, als wir darüber gesprochen haben, welche Spieler wir uns vom HSV raussuchen, direkt gesagt, ich nehme den Portugiesen.
Ja, ich nehme den Portugiesen, weil, wie wir alle wissen, den auch der VfB gerne genommen hätte vor der Saison. Und er das bestätigt hat. Also der hätte die Qualität, auch beim VfB eine gute Rolle zu spielen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist Unterschiedsspieler, aber wenn Vieira für den HSV spielt, hebt er die schon gewissermaßen auf ein anderes Level. Und vor allem, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Dortmund-Part zu Beginn der Sendung, der hat die richtige Attitüde. Ja, der ist rotzig, der ist auch mal provokant, fußballerisch Extraklasse, und der hat eben genau das, was du brauchst, um halt auch mal dreckig so ein Ding zu ziehen. Ja, und deswegen steht er bei mir auf der Liste. Kann, ist immer für ein Tor gut, ja, oder für eine entscheidende Aktion, und auf den muss man aufpassen am Wochenende. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Auch weil er eben dieses, ich erwähne es nochmal, doof, wenn er dieses 2-1 im Hinspiel geschossen hat, ne? Und ich meine, von Arsenal verliehen an den HSV, also da haben sie wirklich einen guten Zugang getätigt, weil tatsächlich muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir, ja, haben sie einen guten Fang gemacht.
Weißt du, wen ich denken muss, wenn ich den sehe? Hm? Landsmann. Aber noch 3-4 Klassen besser.
Ja, Vitinha von PSG, ne?
Von PSG, der Sechser, ja.
Mach du doch mal weiter mit Premier League.
Premier League ist das Stichwort, ja, denn sie haben nicht nur Fabio Vieira von Arsenal verliehen, sie haben auch Luka Vucevic von Tottenham Hotspur verliehen, und ich nehme es vorweg, ich hoffe, dass Luka Vucevic nicht eine Sekunde mehr für die Spurs spielt, weil da ist er eigentlich schon rausgewachsen, wenn man sich anschaut, wie die gerade ums Überleben kämpfen.
Ist zu groß für zweite Liga.
Ist zu groß für zweite Liga. Nee, und ich bin ja tatsächlich froh, weil normalerweise heißt der immer, wenn der Pavlic, dann holt er da wieder irgendwelche aus Kroatien und sonst wo aus den Nachbarländern raus. Aber ich bin ja tatsächlich fast erleichtert, dass also der Hype ist real. Und wie die Engländer sagen würden, the sky is the limit. Ich habe, der Typ ist nicht nur, dass er wirklich die Zahlen hat auf seiner Seite. Felix hat es mir gesteckt, die meisten gewonnenen Kopfballduelle in der Bundesliga. Philipp?
Was mich immer wieder in dem Kontext bei ihm am meisten irritiert, ist sein Alter. Der ja. Kerl ist 18, Alter. Wo soll denn der noch hin? Was? Ja?
Es ist nicht nur die Zahlen, es sind nicht nur die gewonnenen Duelle. Es ist nicht nur, dass er irgendwie Scorpion-Kick-Tore schießt vorne und irgendwie auch Elfmeter rausholt. Ich glaube, bei diesem Felix, bei diesem Auswärtssieg, den du angesprochen hast, holt er beide Elfer raus, die den HSV dann auf die Siegerstraße bringen in Wolfsburg. Das heißt, er räumt hinten ab, was abzuräumen gilt. Er ist jetzt schon der unumstrittene Abwehrchef mit 19. Er ist vorne immer wieder gefährlich, und das Wichtigste, und genau darauf gut, Philipp, dass du es ansprichst, ist diese Attitüde. Das ist Aura. Ich habe den gesehen in der Länderspielpause. Die Kroaten haben, er ist schon Starter, mal fernab übrigens, der absolute Stammspieler, Startspieler schon in der kroatischen Nationalmannschaft. Die haben gespielt in Orlando gegen Kolumbien und gegen Brasilien. Und ihr wisst beide, wie Kolumbien und Brasilien, auch was die für Typen haben und auch was da an Attitüde von deren Seite kommt. Der hat sich mit denen angelegt, als würde er 150 Länderspiele in den Beinen haben und als wäre es nichts, und hat auch da alles rausgeholt, defensiv vorne übrigens ein Tor geschossen, leicht abgefälscht. Also ich bin gespannt, wo es für diesen jungen Mann hingeht. Ich hoffe wirklich, dass er verletzungsfrei bleibt, einigermaßen, dass er vor schlimmen Verletzungen verschont wird. Das ist ein absoluter, das ist ein Verteidiger, wie ich ihn so in der Form noch nicht gesehen habe, in diesem Alter, in dieser Kombination. Man liest jetzt schon, dass sich wahlweise Real, Barca und wer alles nicht um ihn streitet, Liverpool. Bin gespannt, wo es ihn hinzieht.
Der passt nicht.
Der muss nach England schon, oder?
England oder Italien, aber nach Spanien passt er nicht. Spanien wird kein Fußball gespielt, der ihm und seinen Qualitäten entgegenkommt. Dafür ist er viel zu präsent, ja. In Spanien ist das eher die ganz feine Klinge, ja. Die ist da gar nicht so, da ist sein Spiel nicht so gefragt. Aber in England oder auch bei den großen Italienern, warum nicht, ja?
Oder der HSV findet irgendwo Öl.
Nein.
Aber da muss man sagen, und um das abzuschließen, wenn wir uns das anschauen, Vieira, Vucevic, muss man wirklich sagen, Chapeau an die sportlich Verantwortlichen beim HSV, für einen Aufsteiger auch dieses Näschen zu haben. Das sind die absoluten Leistungsträger, die dafür sorgen, dass der HSV ohne großen Stress die Liga halten wird, und das ist für eine Aufstiegssaison sehr, sehr gut. Und ich glaube, Felix, du hast auch einen, den sieht man übrigens sehr oft an der Seite von Vucevic. Das sind immer so die zwei, ich würde mal sagen, auch Aggressive Leader, die der HSV so in seinen Reihen hat.
Ja, ich gehe transfermarktwertmäßig eine Kategorie runter. Ich glaube, der Mann steht bei 7 Millionen, kam für 2 und ein bisschen was aus Kiel. Nikolai Remberg ist mir aufgefallen bei den Karten vor allem, weil der HSV da gut dabei ist. 10 Stück schon, die meisten in der Bundesliga. Jetzt hat er schon abgesessen, die 10 Karten, die 2, 5 gelbe Karten sperren, fehlte beim 1:1 gegen Augsburg. Und dann auch, weil es recht schnell aufgeploppt ist, habe ich eine schöne Story gesehen, dass er dann dafür in der Nordkurve war, die erste Halbzeit gegen Augsburg darum gebeten hat.
Das
schöne
passt.
Geschichte. Sportlich sonst absolut gesetzt, jedes Spiel über 90 Minuten, das er eben gemacht hat, abgezogen, diese 2 abgesessenen Gelbsperren eben, gegen Leverkusen noch einmal schon die Kapitänsbinde gehabt. 25 Jahre alt, defensives Mittelfeld, um nochmal eins zu sortieren, wo er hingehört, 1,88 groß. Das ist eine Bank beim HSV und ich glaube auch bei dem, ist natürlich immer so ein Thema von Fans sehen und so, also ich glaube, den haben auch schon ein paar Leute in der Nationalmannschaft mal gerufen, als die Nominierungen anstehen. Also ich glaube auch die HSV-Fans halten viel von ihm.
Das ist so ein klassischer Typ, den liebst du, wenn er deine Trikotfarben trägt. Das ist guter Typ. Ja, alles in allem wirklich sehr, sehr spannend, was der HSV da zu bieten hat.
Hat schon jemand Thorsten Legert gefragt, ob er Remberg oder Remberg ausgesprochen hat?
Oh, jetzt habe ich schon wieder was im Ohr. Ja, es wird absolut jeder suspendiert. Ne? Die legendäre Pressekonferenz. Gut, wir gucken mal zu den Tipps rüber.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Soll ich anfangen?
Gerne, Philipp, mach mal.
Seit wir mit Bet365 Sportwetten, dem offiziellen Wettpartner des VfB Stuttgart, hier zusammenarbeiten, ist das die schwächste VfB-Quote für einen VfB-Sieg. Ja, 1,41. Ich nehme sie trotzdem, tippe ein solides 3:0 und lass dadurch die 4,75 für Unentschieden oder die 6,50 gar für HSV-Sieg einfach sausen.
Ja, es ist erstaunlich und nicht nur das, sondern wir haben es ja von Felix gehört, er hat irgendwie 13 Daten vorgelesen, alle 13 sprechen für den VfB. Mir ist es fast schon ein bisschen too much, ehrlich gesagt, aber...
Jetzt kommt er wieder mit seinen unentschieden Dingern daher.
Pass auf. Nee, HSV.
Nein, 3:1 VfB.
Jetzt bin ich am Schwanken zwischen euren beiden Ergebnissen, weil die 3 vorne bleibt.
Mach doch einfach 6:1. Du aber bist doch eh der Mann für die hohen Tipps. 5:1,
ja. Aber ich schwanke, ob ich die 1 hinten stehen lasse oder nicht, aber ich hatte sie vorhin stehen, deswegen lasse ich sie stehen, 3:1.
Ja, zu null tatsächlich, der HSV ist immer für ein Tor gut und auch das, und das ist, glaube ich, das, worauf es sportlich am meisten ankommen wird, die Konterstärke des HSV zu unterbinden. Das darf dir, da darfst du nicht ins offene Messer laufen. Das heißt, es wird
so
spannend
ist es.
Sein, den Spagat hinzukriegen.
Und deswegen setze ich auf eine Grundformation mit Schienenspielern beim VfB Stuttgart und ich tippe sehr, sehr stark darauf, dass Joscha Wagnermann spielt.
Ja.
Mit seinem Speed und seinem Umschaltverhalten, obwohl Lolo ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich, gegen Dortmund. Asignor hat ein gutes Spiel gemacht. Und auf der linken Seite, wenn mich nicht alles täuscht, wird ein gewisser Herr Hendricks die Schiene besetzen. Ja, das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, weil Führig, Mittelstädt oder vielleicht Leveling, nee, dann nimmt er doch lieber Ramon, weil er weiß, was er da bekommt, nämlich massive Zweikampfführung und Speed ohne Ende. Der Trainer. Dreierkette hinten, Chabot zentral, Rakes, Jeltsch, irgendwie aufgeteilt. Ja, mal schauen.
Dann wirst du Cheba haben in der Zentrale, weil
genau,
Karasor
gesperrt
ist.
Richtig. Bei HSV fällt Muheim gelb gesperrt, glaube ich, oder rot gesperrt.
Rot gesperrt,
ja. Rot gesperrt, ja. Ja, wird ein gutes Spiel. Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allem drauf, dass ich tatsächlich, ich glaube, das erste Spiel der Rückrunde sowieso und glaube ich auch erst das zweite der Saison oder dritte, mal nicht arbeiten muss und mich einfach schön, ja, keine Termine leicht einsetzen, in den Blog reinstellen kann und sagen, so, jetzt
kommt Frieling, kommt Philipp Meisel.
Kommt Frieling, kommt Philipp Meisel, genau.
Sehr gut. Schön. Ja, ich bin auch da, ich freue mich auch total. Ich glaube, Felix, wie sieht bei dir die Sonntagsplanung aus?
Ja, alle drei vor Ort, sowieso.
Alle drei
zusammen.
Ja.
Oh, schön.
Drei für die drei. Okay, ja.
Sehr gut. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr einen schönen Sonntagnachmittag haben werdet. Haben für euch natürlich die Info, dass ihr weiterhin gegen uns tippen könnt. kicktipp.de/meinVfB, dass ihr uns auf allen Social-Kanälen folgen könnt. Philipp hat es zu Beginn der Folge schon angesprochen. Vielen, vielen Dank für die viele Liebe nach der 400. Das hat uns wirklich viel, viel bedeutet. Und eine besondere Aktion haben wir auch noch, Philipp, ne?
So, eigentlich sogar zwei. Die erste vorneweg. Am Montag findet ein VfB-Pub-Quiz in Kalbstadt und über den WhatsApp-Kanal der Fanbetreuung könnt ihr euch, glaube ich, noch anmelden. Ist noch nicht ganz voll, aber fast wenige Restplätze gibt's noch. Und wir haben schon seit geraumer Zeit laufen und noch bis zum 16. Mai, also bis zum letzten Spieltag, eine spezielle Abo-Aktion am Start, die man buchen kann bei uns. Findet den Link in den Shownotes oder aber über unsere sonstigen Kanäle. Ein Jahresabo, ein Preis, nämlich 99 € und dafür ein VfB-Trikot für 94 €. Ich glaube, arg viel günstiger kannst du unseren Content nicht erwerben, ja, wenn man das gegenrechnet, für ein Jahr. Ihr findet alles, was ihr zu der Aktion wissen müsst und natürlich die Option, es abzuschließen unter stn.de/Trikot.
Packen wir euch auch in die Shownotes.
So ist es.
Ich würde sagen, wir runden das Ganze ab. Herr Mahler, vielen Dank.
Sehr gerne.
Herr Meisel.
Immer wieder ein Vergnügen.
Ein inneres Blumenpflücken sozusagen.
Das habe ich jetzt vermieden, um ihn dir zu lassen. Den wollte ich extra dir lassen.
Das letzte Wort überlassen wir aber demjenigen, der auch das erste Wort in dieser Folge hatte. Ermedin Demirovic gibt die Marschroute vor für den kommenden Sonntag gegen den HSV. Bis nächste Woche. Ciao.
Ich glaube, für den HSV geht es um was. Für uns geht es natürlich auch um sehr viel. Deswegen, wir wissen, was für eine Heimmacht wir sein können. Wir wissen, wie gut wir sein können. Und deswegen ist uns momentan auch relativ egal, gegen wen wir spielen. Deswegen, wir wollen zu Hause das Spiel gewinnen. Wird keine einfache Aufgabe. Ich glaube, die kommen in einer guten Verfassung, sind immer stabiler geworden über die letzten Wochen und Monate. Wird nicht einfach, aber wie gesagt, zu Hause mit unseren Fans im Rücken, 60.000, wollen wir natürlich die 3 Punkte hier behalten.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.